Henrik Otto predigt heute über einen Text aus dem Alten Testament, Nehemia 8, die Verse 1 bis 12, und ich lese diesen Text. Es versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des siebten Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor, und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Esra öffnete die Buchrolle, und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen. Amen, so soll es sein. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten gut zu. Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Henrik, magst du zu mir nach vorne kommen? Wir freuen uns auf deine Predigt und ich würde gerne noch für dich beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Text. Danke, dass du Henrik Begeisterung dafür ins Herz gelegt hast. Und wir bitten jetzt um deinen Segen für Henrik zum Reden und für uns zum Hören. Amen.
Tanzen macht ja Spaß, sagen zumindest viele. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, weil ich bin kein guter Tänzer. Ich weiß, das sieht man so nicht, wenn man mich sieht, aber es ist wahr, den Rhythmus der Musik irgendwie in Körperbewegungen umzuwandeln, ich finde das schwierig. Ja, man kann ja Musik hören und mit dem Körper auch was machen, aber nicht gleichzeitig. Und deswegen halte ich mich bei Partys auch immer gerne in der Küche auf. Ist eine Frage der Kompetenz einfach und nicht so sehr auf der Tanzfläche. Ich glaube auch, dass der Hauptgrund, warum Gott mich nicht nach Brasilien berufen hat, weil ich einfach kulturelle Kompetenz an der Stelle nicht nachweisen kann. Jeder und jede sollte beim Fest, finde ich, das einbringen, was er oder sie gut kann. Das gilt auch für Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Das ist ein guter Satz, finde ich. Es ist auch deshalb ein guter Satz, weil da jeder und jede ihren Platz hat. Tänzer oder nicht, hinter dem Grill oder vor dem Buffet, an der Gitarre oder auf der Kanzel, vor den Leuten oder im Verborgenen, im Management oder im Gespräch und ganz viele auch noch mit den Begabungen unter der Decke. Aber wenn das zusammenkommt, dann wird's ein echtes Fest. Auch und besonders für die, denen noch gar nicht nach Feiern zumute ist. Auch die haben ihren Platz in Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Das ist etwas Besonderes. Also wenn man sich so durch die Bibel liest, habe ich festgestellt, stößt man regelmäßig auf Momente, die sich anfühlen wie ein Fest. Es wird richtig viel gefeiert. Manche Feste sind regelrecht verordnet, die gehören in das Bundesleben des Volkes mit ihrem Gott. Andere sind Gedenkfeiern. Das, was wir heute anschauen, ist irgendwie nochmal was anderes. Ein spontanes Fest, was eine geistliche Umkehr zum Grund hat und zum Anlass hat. Kein Gedenktag, sondern irgendwie ein neuer Anfang. ein Fest für eine geistliche Kehrtwende. Das feiern die da. Also lasst uns mal eintauchen in einen bemerkenswerten Tag am Wassertor in Jerusalem, von dem wir eben schon gehört haben. Und zwar so, die Kunst zu feiern von verheulten Augen und fetten Speisen. Die Kunst zu feiern von verheulten Augen und fetten Speisen. Die Idee ist, ich möchte euch ein bisschen was über diese alte Geschichte erzählen und in der alten Geschichte eine neue. Bereit? Los geht's. Der Tag am Wassertor. Was war da los? Wir haben es eben schon gehört, ein Volk versammelt sich zu einer Art nationalen Bibelstunde und dieses Happening löst unerwartete Emotionen aus, sogar Tränen. Trotzdem endet das Ganze in einem Freudenfest. Süße Getränke und fette Speisen heißt es. Yummy, sage ich nur. Ich spüre meine Küchenkompetenz erwachen und ich glaube, auch die Grillfreunde in unserem Bund haben mit der Auswahl dieses Bibeltextes wirklich Freude und ich spüre Verbundenheit. So. Wir müssen uns dieses Ereignis unbedingt ein bisschen näher angucken. Zusammengekommen sind da also die Nachkommen der Bewohner Judas, die einstmals verschleppt worden waren von Nebukadnezar, damals von Jerusalem nach Babylon. Und einige der Nachkommen dieser Leute sind jetzt also zurück. Das liegt daran, dass der Perserkönig Kyros ein bisschen eine andere Politik verfolgte als alle Großreiche zuvor. Sie gewährten mehr Eigenständigkeit den Volksgruppen, die in ihrem Großreich lebten. Naja, und versprachen sich davon Loyalität und Stabilität. Und das Ganze schien auch aufzugehen. Also, Nachkommen derer, die einstmals verschleppt worden waren, sind nun zurück. Kurzform geht so, Tempel und Stadtmauer werden wieder aufgebaut, das Zusammenleben wird neu organisiert und jüdisches Leben kann in Judäa auf einem ganz neuen Level wieder beginnen. Es gab aber auch Probleme. Äußere Umstände zum Beispiel machten Probleme, umliegende Volksgruppen, die waren nicht glücklich mit dem neu erstarkten Leben in Judäa, mit diesen neuen Verhältnissen. Die Völker dort, ihre persischen Statthalter, die hatten ganz gut auch auf Kosten der Leute dort gelebt, hatten gut mitverdient, weil das Land lag irgendwie ungeschützt da. Es gab auch ein paar innere Schwierigkeiten. Das Zusammenleben der alten Bewohner in Judäa und der Neuankömmlinge gestaltete sich nicht überall ganz einfach. Man muss bedenken, es waren ja längst nicht alle Leute aus Judäa deportiert worden. Einige waren auch da geblieben und manchen war es wirtschaftlich auch nicht so schlecht gegangen. Jetzt kommen also die neuen Alten dazu und es kommt zu Versorgungsengpässen. Und Besitzverhältnisse mussten neu diskutiert werden, muss man sich mal vorstellen. Das Feld, was dem Uropa gehörte, gehört jetzt irgendwie jemand anderem, weil das war zwischenzeitlich neu sortiert worden. Wem gehört das Ganze jetzt? Und so weiter. Und dann gab es von allem zu wenig. Und es kamen Leute in Schulden und wurden sogar versklavt von ihren Brüdern. Also alles nicht so leicht. Ausbeutung überall. Gar nicht so leicht, sich neu zu organisieren, wenn sich eine Gesellschaft verändert. Das stresst. Und trotzdem, Menschen waren schon immer unterwegs. Aus vielerlei Gründen. Das gab's immer und das wird's auch immer geben. Weil Gott uns mit Sehnsüchten geschaffen hat und mit zwei Beinen. Und mit dem Wunsch zu überleben. Migration lässt sich nicht per se verbieten, ohne Lebensrecht zu verletzen. Sie fordert aber auch heraus. Es entstehen auch Schwierigkeiten dadurch. Und deshalb braucht es gute Lösungen statt ärgerliche Parolen. Damals wie heute. Also alles nicht so einfach, ein Hut voller Probleme damals am Wassertor. Aber dann kommt eben dieser Tag. Das ganze Volk versammelt sich, heißt es da. Es herrscht eine erstaunliche Einheit in diesem frühen Wortgottesdienst. Und es gibt einen großen Hunger danach, von Gott zu hören. Einen großen Hunger. Das zeigt mir, es geht wirklich. Trotz Spannungen, getragen von einem gemeinsamen Hunger nach Gott, entsteht Zusammengehörigkeit. Die Geschichte hatte sie getrennt. Die Suche nach Gott hat sie wieder vereint. Sie erleben Einheit in der Sehnsucht. Was für eine Geschichte. Also lasst uns das mal festhalten, vielleicht als Beobachtung vom Wassertor. Gott und Menschen gehören zusammen. Viele Menschen haben mehr Fragen als Antworten und haben die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt. Aber sie sind da, dort am Wassertor, voller Sehnsucht, alle Mann und alle Frau. Genau das ist die neue Geschichte, die ich auch gerne mit euch zusammen in den nächsten Jahren entdecken möchte. Sie steckt schon in der alten Geschichte drin. Gott und Menschen gehören zusammen, aber viele haben die Liebe Gottes noch nicht wirklich kennengelernt. Doch sie sind da, weil sie sehnsüchtig sind. Sie sind da voller Sehnsucht. Vielleicht ist das heute bei uns in unserer Umgebung nicht unbedingt die Sehnsucht nach einer Bibelstunde in einem Gemeindehaus. Davon sind viele wirklich weit weg. Vor kurzem hatte ich einen interessanten eBay-Kontakt und als der Mann hörte, dass ich Pastor bin, da sagte er, ja, ich bin ja auch sehr gläubig. Ich bin da kirchlich auch immer dabei. Weihnachten, Ostern, Karneval. Ich bin wirklich auch da sehr an Bord. Ja, hey, also ist ein Anfang, würde ich sagen. Ja, aber viele Menschen haben Gottes Liebe persönlich noch nicht kennengelernt. Aber Sehnsucht ist da. Das ist die Sehnsucht zu wissen, wer ich eigentlich bin. In welche Community ich gehöre. Wo ich sein darf, wie ich bin. Und wie man das macht, maximal individuell zu leben und trotzdem irgendwie Teil einer Gemeinschaft, Teil von etwas Größerem zu sein. Und am Ende, ob ich überhaupt einen Platz habe in einer Welt, die mich regelmäßig außer Atem bringt. Darauf braucht jeder und jede eine Antwort. Die meisten sind erstmal nur vereint in der Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht, besser zu verstehen, wer ich bin, die Sehnsucht nach einem guten Leben in Gemeinschaft, auch die Sehnsucht, die Welt nicht zugrunde zu richten. Ich bin überzeugt, all das lässt sich besser in den Griff kriegen, wenn wir die Liebe Gottes zu uns entdecken. Alles ist anders, wenn du weißt, Gott liebt mich in der Tiefe meiner Existenz. Das macht alles anders. Das macht barmherzig und stark und hoffnungsvoll. Vielleicht haben sie das damals geahnt am Wassertor, dass sie nur vor Gott begreifen, wer sie wirklich sind, unabhängig davon, woher sie kommen. Also wie geht's da weiter am Wassertor? Klar, nämlich so, verheulte Augen und fette Speisen. Begegnungen mit dem Reden Gottes, die bleiben selten folgenlos. Am Wassertor damals brechen jedenfalls die Emotionen durch. Begeisterung, Anbetung, Tränen, Erkenntnis. Was für ein Tag. Wir nehmen uns mal kurz Zeit für diese Beobachtung. Selbsterkenntnis ist offensichtlich ein Grund für Tränen und fürs Feiern. Es scheint gesund zu sein, keines von beiden auszulassen. Leidenschaft folgt häufig der Erschütterung. Und auf der Suche nach starken Zukunftsbildern habe ich Gemeinden gelegentlich gefragt, also sag mal, welcher Zustand in eurem Umfeld ist eigentlich wirklich unhaltbar? Was darf auf keinen Fall so bleiben? Welchen unerträglichen Zustand würdet ihr sofort beenden, wenn ihr nur könntet? Und diese Fragen, die führen uns dann gelegentlich zu dem, was wirklich wichtig ist. Nur was mich ehrlich bewegt, setzt Energie frei, holt mich von der Couch, treibt mich ins Gebet, bringt mich in Aktion. Aber es fängt hier an, im Herzen, wo ich bewegt bin von etwas, was wirklich so nicht bleiben darf. Was mich nicht erschüttert, naja, das steht so ein bisschen auf einer Stufe mit Routinearbeiten und Urlaubsplanung oder so. Aber was mich wirklich bewegt, das gewinnt Bedeutung. Und das gilt auch für die großen Fragen in dieser Welt. Nur wenn ich zutiefst erschüttert bin über das Leid der Menschen in der Ukraine, wird die Hilfe einen genauso langen Atem haben wie die Aggression. Wir grüßen heute Morgen herzlich die Evangelical Free Church of Ukraine. Und wir sagen, wir stehen an eurer Seite und wir werden einen langen Atem haben. Und wir sind ebenso anhaltend berührt von dem Leid der Geiseln und ihrer Familien in Israel. Über die fortgesetzten Angriffe auf dieses gebeutelte Land, das Jüdinnen und Juden Zuflucht und Heimat bieten soll. Gleichzeitig hält es echte Solidarität mit Israel aus, das unglaubliche Leid der Menschen im Gazastreifen zu betrauern und ein Ende der Gewalt zu wünschen. Es gäbe in dieser Weise noch manches aufzuzählen. Derzeit finden weltweit fast 60 Kriege statt. Das ist eine unfassbare Zahl. Naturkatastrophen vernichten Existenzen und Leben, wie zuletzt bei uns in Mittel- und Süddeutschland. Viel zu viele Kinder in unserem Land sind von Gewalt und Missbrauch und Armut bedroht, gehen ohne Essen zur Schule oder nie in die Ferien. Ich weiß, das ist eine etwas deprimierende Phase in dieser Predigt, aber wenn uns das nicht interessiert, brauchen wir von Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest, nicht zu reden. Dann ist das nämlich nur für einige Privilegierte. Der Satz ist dann gut, wenn er für alle gut ist. Wenn wir uns nicht scheuen, die Liebe Gottes mit denen zu feiern, die noch verheulte Augen haben. Und von denen gibt es genug. Und manchmal gehören wir dazu. Nur das tun wir dann auch. Denn es wird niemandem helfen, vor Schmerzen und Leid zu kapitulieren. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist ein so tiefer Grund zur Freude, ein solches Fest, dass sie unbedingt gebraucht wird. Wir werden keine Trauerbotschaft aus ihr machen, weil das niemandem hilft. Und das gilt auch für uns selbst. Ich hoffe für dich auch, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, so ein bisschen Selbsterkenntnis zuzulassen, das ist ja nicht nur immer angenehm und nicht immer zum Lachen. Neulich beim Fußball, ich spiele in der Best-Agers-Mannschaft von Rieden am Forgensee. Gut, die heißt Alte Herren, aber wir sind wirklich ziemlich gut. Und da klagte mir einer der Mitspieler, dass die Kirchen die Menschen immer so schlecht machen würden. Erbsünde und so. Und ich habe gesagt, dass wir die Sachen mit dieser Welt aber auch wirklich nicht immer besonders überzeugend hinbekommen. Und wir hatten ein paar nachdenkliche Momente miteinander, so lange, bis jemand Drittes kam und sagte, was wir für tiefsinnige Gespräche hier führen würden vor dem Fußball. Und ich habe gesagt, ja, nachher kann ich das nicht mehr. Ja, dann keine Luft für nix. So. Also Selbsterkenntnis, ich finde das auch angebracht. So wie damals bei den Leuten am Wassertor. Es ist kein Zeichen von Freiheit, mit sich selbst nicht ehrlich zu sein. Aber dann dieser Satz. Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Gott lässt seine Leute nicht stehen mit verheulten Augen. Er weidet sich nicht daran, sondern ziemlich schnell mündet dieser Moment in einen neuen Anfang. Und das wird gefeiert. Mit fetten Speisen und süßen Getränken, was auch immer die Leute damals zu sich genommen haben, das ist ihr neuer Anfang. Und das Ganze wird übrigens geteilt, damit jeder mitmachen kann. Ein Neuanfang ist möglich und deswegen gibt es immer einen Grund zu feiern. Im Auftrag Gottes lassen die Leiter ihre Leute nicht traurig stehen. Das ist eine Leitung zur Freude und zum Feiern. Selbst wenn das Fest mal nicht gelingt, weil die Suppe angebrannt ist oder die Köche sich nicht einig wurden, der Grund zu feiern bleibt, nämlich ein Gott, der in der Tiefe heilt und neue Anfänge schenkt. Das ist das Evangelium, das in späterer Zeit durch Jesus Christus verkörpert wird. Er wird das durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung für alle Welt in Kraft setzen. Also das ist meine Beobachtung an diesem Bibeltext. Es braucht Orte der Gegenwart Gottes. Orte, an denen man ehrlich werden kann. Und das fühlt sich an wie ein Fest. Da kann man weinen und lachen. Der Bund FIG möchte ein solcher Ort für seine Gemeinden sein. Ein Ort, an dem man ehrlich sein kann. Da müssen Geschichten nicht geschönt werden. Da gibt's Raum für neue Anfänge und ganz sicher eine gemeinsame Sehnsucht nach dem Wirken Gottes. So ein geistlicher Ort will der Bund für seine Gemeinden sein. Und ein solcher Ort wollen die Gemeinden für ihre Mitmenschen sein. So wird ein Schuh draus. Oder besser, ein Fest. Die neue Geschichte also, die ich gerne zusammen mit euch erleben möchte, steckt, wie gesagt, schon in der alten drin. Wir bauen lebendige Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. da begegnen Menschen Gott und einander und werden ehrlich und weinen und lachen und feiern. Deshalb jetzt noch eine letzte Runde. Die Kunst zu feiern. Die Kunst zu feiern. Also was ergibt sich daraus für einen Bund FEG, der in seinem zarten Alter von 150 Jahren einmal mehr das Feiern entdecken möchte? Wie fühlt sich das an? Wohin führt das? Vielleicht auch dich und deine Gemeinde. Hier kommen zum Schluss drei Marker, wie sich ein Fest anfühlen kann. Der erste, eine missionarische Bewegung fühlt sich an wie ein Fest. Es ist eigentlich einfach. Gott selbst ist Missionar. Er hat eine Mission. Und seine Mission heißt, suchen, was verloren ist. Wenn das gelingt, wird gefeiert, sogar im Himmel. Er ist nicht so erhaben und nicht so souverän, als dass er nicht seinen Menschen nachlaufen würde. In seinem Sohn Jesus Christus tut er das. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Es ist sowas wie nachlaufende Gnade. Aus lauter Liebe für seine Menschen. Vor Jahren hatten wir eine ziemlich prekäre Situation als Familie, als einer unserer Jungs am Strand verloren ging. Also ich weiß nicht, wer sowas schon mal erlebt hat. Das ist nichts, was du öfter möchtest im Leben. Ich hatte mich mit zweien unterhalten, irgendwie gefühlt nur 30 Sekunden. Und dann turnusmäßig zählst du durch. 1, 2, 3 fehlt. So, und dann drehst du dich um, der Strand voller Leute, Sohn nicht mehr zu sehen, das Wasser in der Nähe, da kriegst du Gedanken. Und wir haben dann uns schnell organisiert, quasi eine Sichtkette gebildet, dass er von da aus weiter nicht mehr konnte, ohne entdeckt zu werden. Und ich habe den Rest des Strandes im Joggingmodus abgesucht. Das gehörte zu den, ich würde sagen, schlimmsten 15, 20 Minuten in meinem Leben. Und als ich ihn nicht finden konnte, haben wir dann die Lifeguards eingeschaltet. Die haben dann mitgemacht. Und ich habe immer gedacht, nur nicht aus dem Wasser. Nur nicht aus dem Wasser holen. Und irgendwann kam dann die Nachricht, er ist bei der Polizei. Eine Frau hatte ihn aufgesammelt, weil er geweint hatte, kleines Kind mit Tränen, und hatte ihn zur Polizei gebracht. Die helfen ja bei allerlei Wechselfällen des Lebens. Und das kriegte ich dann also mit. In der Stadt war er bei der Polizei. Dann bin ich los, Kurs geändert, barfuß in die Stadt gejoggt. Ich wusste, wo die Polizei ist, und fand den Eingang nicht zu diesem Polizeigebäude, bin dann über eine Steinmauer geklettert. Normalerweise haben Polizeigebäude Eingänge, aber du denkst irgendwie dann auch nicht mehr nach. Schlag mir das Bein an und so tauche ich da auf. In dieser Dienststelle, blutend, verschwitzt, Sand überall, und sag, das ist mein Junge. Zum Glück kam der gleich auf mich zugerannt, weil ich weiß nicht, ob ich mir ein Kind mitgegeben hätte in diesem Zustand. Ja. Aber ich erinnere mich noch gut an das Gefühl der Erleichterung in diesem Moment. Das kann ich immer noch nachempfinden. Ja, befreiend, erlösend war das. Und wenn das nur annähernd das Empfinden Gottes für seine Menschen spiegelt, dann ahne ich zumindest, warum er es sich so viel kosten lässt, uns zu finden. Nicht, dass er es müsste. Gott ist nicht abhängig von seiner Schöpfung. Aber er ist, wer er ist. Ein Gott, der seine Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn für sie hergibt. Das ist nicht einfach nur passiert. Das war seine Initiative. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an Gottes Stelle treten will. Das Wesen des Heils besteht darin, dass Gott an die Stelle der Menschen tritt. Unvorstellbar. Ich weiß, das kann keiner beweisen, dass das so ist. Das ist kein Naturgesetz. Aber jeder ist eingeladen, das zu glauben. Diese Botschaft vom Kreuz ist so heilsam und so befreiend. Jesus kam und er nahm deinen unglückseligen Platz ein. Ganz real. Gott selbst hat sich diesen Tausch, wie Martin Luther sagt, ausgedacht. Und er trägt die Kosten allein. Das ist seine Sache. Das ist Gottes Art, seine Liebe zu zeigen. Genau das ist, was er wollte. Eine offene Tür für jeden. Das ist seine Mission. Und Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest, klinken sich ein in diese Mission. Zweiter Festmarker. Vertrauensvolle Nachfolge fühlt sich an wie ein Fest. weil sie die Gangart des Glaubens ist. Das Leben mit dem dreieinigen Gott fordert beständig unser Vertrauen heraus. Das zieht sich durch. Glaube als Vertrauen zieht sich durch. Glaube hat immer auch Inhalte, die man bekennen und Formen, die man pflegen kann. Aber Vertrauen ist die grundlegende Haltung, in der all das geschieht. So erzählen es die Geschichten der Bibel von Anfang an. So stehen da die Leute am Wassertor. So übt es Jesus mit seinen Jüngern ein. So setzt sich übrigens auch das Christliche von der griechischen Philosophie ab damals, dass es mehr um Bindung als um Erkenntnis geht. So setzt sich der Glaube an Gott vom Götterglauben der Antike ab, dass es mehr um Liebe zu Gott als um Beschwichtigung der Götter geht. Vertrauen ist die Gangart des Glaubens an den dreieinigen Gott. Und ich bin überzeugt, eine Bewegung, in der wir uns gegenseitig unterstützen, unseren Lebensstil an Jesus zu orientieren, die fühlt sich an wie ein Fest. Vielleicht bedeutet das, dass wir wieder näher zusammenrücken, mehr als bisher Leben teilen, mehr als bisher uns zu einer konsequenten Nachfolge ermutigen, uns unterhaken und sagen, wir werden in dieser Welt für den Namen Jesus stehen und so sein wie er, wenn er es uns schenkt. Wir gehen dorthin, wo Jesus wäre. Wir sagen die Dinge, die er sagen würde. Wir lassen uns leiten von seinem Geist, damit geschieht, was er möchte. Weil das heilsam wäre für unsere Dörfer und Städte und die ganze Schöpfung. Und die ist in mehrerlei Hinsicht klimatisch viel zu aufgeheizt. Genau darin finden sich beispielsweise auch die Generationen zusammen. Genau da schließt sich der Graben. Klar, Geschmack und Technik und Weltverstehen, all das kann Generationen trennen und Gruppen innerhalb von Generationen. Aber all das ist zweitrangig, wenn wir uns gegenseitig zu vertrauensvoller Nachfolge anfeuern. Unter dieser Überschrift folgen wir unserer gemeinsamen Sehnsucht. Ich denke an eine berührende Szene, die einmal vor einem unserer Gemeindehäuser stattfand. Ich habe sie nur mit einem Ohr mitgekriegt und wollte auch nicht stören. Aber die werde ich nicht mehr vergessen. Da stand ein junger Mann vor einem unserer älteren Senioren und hat ihm gesagt, ich habe so viel von dir gelernt. Bei dir habe ich gesehen, was es bedeutet, Jesus mit dem ganzen Leben nachzufolgen. Das fand ich sehr berührend. Und da spielen auf einmal Generationen keine Rolle mehr, weil wir uns gegenseitig zum Besten anfeuern. Und mein Punkt ist, ich möchte viel lieber gestresst Teil einer solchen geistlichen Bewegung sein, als in aller Seelenruhe eine Institution bauen. Ich feiere vertrauensvolle Nachfolge. Und deshalb werden wir seitens des Bundes FEG in den kommenden Monaten auch neue Impulse zum Beten setzen. Wenn wir eine geistliche Bewegung sein wollen, wenn wir vertrauensvolle Nachfolge üben wollen, dann brauchen wir das. Gebetsbewegung stärken. Das ist unser Stichwort. Schaut gerne schon mal rein, gebet.feg.de. Nicht jetzt, also dann, gleich, danach. Da findet man schon ein bisschen was. Das ist genau das, was wir wollen. Das Letzte zum Schluss. Eine ehrliche Neuverpflichtung. Dritter Marker. Eine ehrliche Neuverpflichtung fühlt sich an wie ein Fest. Ist ja witzig. Die Neuverpflichtung am Wassertor ging vom Volk aus. Esra dürfte sich gefreut haben, er musste niemanden drängen. Der Hunger nach Gott war einfach groß im Volk. Und so kommt es zu einer ehrlichen Neuverpflichtung, neu als Volk Gottes in diese Welt zu treten. Manchmal braucht es so einen Ruck, wie damals, aufzustehen und zu sagen, wir stehen für den Namen Jesus Christus in dieser Welt. Manchmal muss man einfach sagen, wir wollen sichtbar bleiben. Mag sein, dass der christliche Glaube eine Minderheitenkultur in unserer Gesellschaft wird, aber er muss nicht unbedeutend werden. Nicht solange Jesus-Leute in unseren Städten und Dörfern leben. Als Bund FEG verpflichten wir uns dazu, Gemeinden zu helfen und zu beraten, ihren passenden Weg zu finden. Einen Weg der Sichtbarkeit und der Wirksamkeit. Wir wollen sichtbar bleiben. Wir wollen auch erreichbar bleiben. Mit neuen Gemeinden an neuen Orten. Es ist alles bereit. Wir stehen in den Startlöchern dafür. zusammen mit bestehenden Gemeinden, die seit Jahrzehnten Vertrauen aufgebaut haben, die gut vernetzt sind, kommen wir auf neue Weise an neue Orte. Mehr Orte der Liebe Gottes. Und wir wollen das alles stützen und beflügeln durch eine inspirierende Botschaft, durch eine inspirierende Theologie. Sie wird uns helfen, das Beste aus dem Nachdenken über Gott und sein Wort herauszuholen. Sie wird uns helfen, Vernunft und Vertrauen zusammenzuführen. Denn was den Glauben angeht, gilt, man denkt nur mit dem Herzen gut. Deswegen brauchen wir das. Eine inspirierende Theologie, die uns hilft. Warum wollen wir das alles? Naja, weil Gott es will. Es ist seine Mission, auf die er uns ruft, im Gefolge seines Sohnes. Solche Gemeinden sind ein Fest, in der Gottes Mission unterwegs ist, die sichtbar bleiben, die erreichbar sind, tatkräftig und sprachfähig. Das sind Gemeinden, in denen suchen Generationen den Schulterschluss, weil wir alle brauchen. Die Welt ist komplex und wir brauchen alle Kompetenzen von allen Generationen. So wird ein Fest draus. 150 Jahre Bund FEG in Deutschland. Ich lade dich ein, mit auf die Reise des nächsten Kapitels zu kommen. Und zwar sehenden Auges. Es wird auch in Zukunft auch beides dazugehören. Verheulte Augen und fette Speisen. Beides gehört zum Leben, auch zu einem Leben mit Gott. Und beides gehört zu Gemeinden, die in jeder Lebenslage das Evangelium feiern. Also, lasst uns gemeinsam, bewegt von Gottes Liebe, Gemeinden bauen, die sich anfühlen wie ein Fest.